Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Und dazu begrüßt sie Claudia Hennen. Seit gestern ist es raus. Sowohl Armin Laschet als auch Markus Söder wollen Kanzlerkandidat der Union werden. Heute tagen dazu die Gremien von CDU und CSU und die Spitze der CDU hat sich nun mit einer breiten Mehrheit hinter Laschet gestellt. Wie schnell wird es jetzt gehen mit der Entscheidung in der Kanzlerfrage? Unser Thema bei Deutschland heute. Zunächst aber blicken wir ins Saarland. Die Modellregion hat mal kurz das Ende vom Lockdown geprobt, aber nach nicht mal einer Woche kommt es ab heute wieder zu Verschärfungen der Corona-Maßnahmen. Und wir schalten nach Dresden. Dort hat der Prozess begonnen gegen einen mutmaßlichen Islamisten. Er soll im vergangenen Herbst ein schwules Paar mit einem Messer attackiert haben. Einer der Männer starb. Wieder im Kaffee sitzen, Cappuccino trinken oder sogar ins Theater gehen. Fast wie Urlaub dürften sich diese Lockerungen der Corona-Maßnahmen für einige Saarländer anfühlen. Seit Dienstag probt das Bundesland den Ausstieg aus dem Lockdown als Modellregion. Und das bei steigenden Inzidenzzahlen. Doch es scheint ein kurzes Intermezzo gewesen zu sein. Die 7-Tage-Inzidenz hat nun 3 Tage in Folge über 100 gelegen. Und damit springt die Corona-Ampel im Saarland von grün auf gelb. Will heißen, ab heute gilt eine erweiterte Testpflicht. Jetzt also auch wieder im Einzelhandel oder bei der Kosmetik. Für einige Politiker ist das Modell der Lockerungen über Tests, wie es etwa auch die Universitätsstadt Tübingen erprobt, längst gescheitert. Ohnehin könnte noch in dieser Woche die Notbremse des Bundes die Öffnungen aushebeln. Von den Erfahrungen im Saarland berichtet unsere Landeskorrespondentin Tonja Koch.
Schön, wir freuen uns total. Ein Stück Lebensqualität.
Die Vorfreude gilt der Ballettpremiere vergangenen Freitag in der alten Feuerwache einer Spielstätte des Saarländischen Staatstheaters.
Ich bin sehr, sehr glücklich. Also ich liebe das Ballett und es ist einfach ein Geschenk, dass wir heute Abend endlich die Winterreise sehen können, für die wir letztes Jahr schon Premierenkarten hatten.
Das Staatstheater hatte seine Abonnenten informiert, dass es die seit vergangener Woche geltenden Corona-Freiheiten nutzen werde. Es ging mit gleich 4 Premieren an den Start, um den Hunger nach Kultur zu stillen.
Seit Dienstag wissen wir, dass wir Karten hierfür haben und ich bin richtig aufgeregt. Und wir gehen eigentlich regelmäßig ins Theater seit Jahrzehnten. Ne? Und sich nochmal so zu freuen, dass man ausgehen kann, das ist auch schon was Besonderes.
Mir hat die Kultur schon sehr gefehlt. Also ich kann auch auf das Restaurant, das kann ich auf alles mal verzichten. Aber auf die Kultur, das ist schon sehr schwierig.
Es zeichnet sich ab, dass der Kulturbetrieb im Land augenblicklich am stärksten vom saarländischen Öffnungsmodell profitiert.
Was Museen und Theater angeht, finde ich das auch sehr in Ordnung, weil mit Tests, mit Abstandregeln, mit Maske, also mehr Sicherheit, außer zu Hause bleiben, gibt es nicht.
Ich finde es positiv, wenn man vorsichtig mit Testungen versucht, nochmal uns ein bisschen ins Leben zurückzuführen.
Solange es geht und solange es in dieser Form geht, dass es sicher ist, sollte man es ausnutzen. Und ich denke, die Erfahrung, die man im Moment sammelt mit diesem, nennen wir es mal, Modellversuch im Saarland, ist, glaube ich, wichtig, um eine Perspektive zu entwickeln.
Auch die Kinos dürfen im Saarland seit vergangenem Dienstag ihre Pforten öffnen, aber sie bleiben zu, denn sie hätten nichts zu zeigen, sagt Andrea Lauer, Geschäftsführerin der Saarfilm Theaterbetriebe GmbH. Sie führt 2 alteingesessene Lichtspieltheater in Saarbrücken.
Denn die Filmverleiher gehen nicht hin, nur weil das Saarland jetzt ein Modell startet und geben uns Filme zum Start. Also das machen die Filmverleiher nicht, sodass wir nur mit älteren Filmen wieder starten könnten.
Zwar dürfe sie auch auf Netflix-Produktionen zurückgreifen, aber Andrea Lauer glaubt nicht daran, dass Kinobesucher dafür von der Couch aufstehen und eigens einen Test machen, um ein Kino aufzusuchen. Erschwerend hinzukomme, dass den Kinobetreibern nicht klar sei, was genau in ihren Häusern erlaubt sei. Das gebe die Rechtsverordnung nicht her.
Sprich, wir wissen gar nicht, ob unsere Besucher die Maske am Platz anlassen müssen, ob wir die Thekenbereiche öffnen dürfen. Wir wissen nicht genau den Abstand, den wir einhalten müssen. Das sind also Dinge, die wir überhaupt noch gar nicht beantwortet bekommen haben.
Die Fitnessstudios im Land wissen, was sie dürfen und was nicht. Raphael Gabris vom Studio FitX.
Wir machen ein Stundentraining, das heißt, man bucht sich immer vorher einen Termin. Wenn man dann zum Termin kommt, muss man seinen Corona-Schein zeigen, dass man negativ getestet ist und dann geht's los.
Die Sicherheit sei auch hier gewährleistet. Desinfektionsspray ist allgegenwärtig. Trotzdem reagierten die Kunden zurückhaltend.
Natürlich ist es nicht so wie vor dem Lockdown, aber langsam kommen die Leute wieder rein.
Ähnliche Erfahrungen machen auch andere in der Branche. Nicht alle Studios haben, wenn sie denn überhaupt die Türen aufschließen, für ein breites Publikum geöffnet, sondern betreuen zunächst nur Kunden mit medizinischer Indikation, die auch während des Lockdowns versorgt wurden. Äußerst vorsichtig agiert auch die Gastronomie. Am vergangenen Freitag, dem bislang einzigen Sonnentag, war der St. Johanner Markt, die gute Stube der Landeshauptstadt Saarbrücken, gut besucht. Freie Plätze an den Tischen waren Mangelware und wer sich ein Plätzchen an der Sonne sichern konnte, durfte sich glücklich schätzen.
Toll, wir genießen es, finden alles toll.
Es kann ja nicht sein, dass es also nur ein Auf und Zu gibt. Und von daher sind wir jetzt auch extra aus der Pfalz hierher gekommen, um einfach mal wieder ein Stück weit Normalität zu erleben.
Allerdings war der Freitag wetterbedingt eine Momentaufnahme mehr nicht. Längst nicht alle Gastronomen haben, selbst dann, wenn sie einen Außenbereich bestücken könnten, ihre Lokale wieder auf, weiß der Präsident des Saarländischen Hotel- und Gaststättenverbandes Michael Buchner.
Das Problem ist ja, wir sind ja jetzt bei einem hohen Inzidenzwert eingestiegen mit der Öffnung. Trotz alledem ist es ein Lichtblick am Ende des Tunnels. Aber auf der anderen Seite, falls eine Notbremse über uns käme, wäre schon Geld in den Sand gesetzt, muss man schon sagen.
Seit 3 Tagen liegen die Inzidenzwerte saarlandweit wieder über der 100er-Marke. Damit gilt seit heute die Stufe Gelb des saarländischen Ampelmodells. Konkret bedeutet das, die Öffnungsschritte haben grundsätzlich Bestand. Allerdings muss jeder, der etwa zum Friseur möchte oder andere Dinge außer Lebensmittel einkaufen will, einen negativen Corona-Schnelltest mitführen, der nicht älter ist als 24 Stunden. Anders als in anderen Bundesländern ist der Einzelhandel hierzulande bereits seit dem 10. März geöffnet. Dafür hatte das Oberverwaltungsgericht des Saarlandes gesorgt. Der Ansturm auf Konsumgüter blieb jedoch aus, sagt Michael Gent, der Vorsitzende des Vereins für Handel und Gewerbe in Saarbrücken.
Die ersten 2 Wochen waren wirklich sehr gut. Da hat man gemerkt, dass die Menschen unheimlichen Nachholbedarf haben. Und danach hat sich der Umsatz wieder deutlich beruhigt.
Die Verweildauer in den Läden sei gesunken, die Kunden agierten zielgerichtet.
Es sind einfach weniger Menschen in der Stadt unterwegs. Die Menschen erledigen die Dinge, die sie brauchen, kaufen die nötigen Sachen. Es sind ein paar wenige Mal zum Bummeln unterwegs, aber es ist nicht so, dass wir ganz normalen Betrieb hätten.
Die Frage, wie lange der saarländische Modellversuch fortgeführt wird, soll nach dem Willen der Landesregierung nicht von Inzidenzzahlen abhängen. Ministerpräsident Tobias Hans, CDU, möchte erst eingreifen, wenn eine Überlastung des Gesundheitssystems droht. Allerdings ist die Überlastungsgrenze nicht exakt definiert.
Es ist ein Nervenkrieg in der Union entbrannt zur Frage, wer wird Kanzlerkandidat, nachdem Armin Laschet und Markus Söder beide den Hut in den Ring geworfen haben. Nun hat sich das Präsidium der CDU, die oberste Führungsspitze der Partei, klar hinter Laschet gestellt. Und soeben gab es dazu eine Pressekonferenz. Unsere Korrespondentin im Hauptstadtstudio, Katharina Hamberger, ist uns zugeschaltet. Frau Hamberger, wie hat CDU-Chef Armin Laschet auf die breite Unterstützung reagiert?
Nun, Armin Laschet, hat sich erstmal gefreut, hat er gesagt, dass es so eine breite Unterstützung gibt, auch von denjenigen, die im innerparteilichen Wahlkampf um den Parteivorsitz, den es ja vor wenigen Wochen noch gab, gegen ihn gestellt haben, dass auch die ihn unterstützt haben. Also zum Beispiel zu hören ist aus dem Präsidium, dass Norbert Röttgen, der ja gegen ihn angetreten ist, in diesem Kampf um den CDU-Vorsitz sich zumindest nicht explizit gegen ihn ausgesprochen hat, dass auch andere sich für ihn mittlerweile aussprechen. Also diese breite Zustimmung hat durchaus für Freude bei ihm gesorgt. Was wir jetzt gerade bei dieser Pressekonferenz erlebt haben, die läuft noch, ist, dass Armin Laschet da tatsächlich so eine Art Wahlkampfrede gehalten hat. Also einen, muss man sagen, in diesem unionsinternen Wahlkampf. Er hat nochmal dargelegt, für was er steht, was so seine wichtigen Punkte sind, die er in einem Bundestagswahlkampf setzen möchte. Die europäische Idee zum Beispiel herausgehoben, ein europäisches Deutschland, das ist für ihn wichtig. Auch der Klimaschutz, nochmal ein Thema, Menschen mit mit Einwanderungsgeschichte, ja, auch dazu zu bringen, die Union zu wählen, ihnen ein Angebot zu machen. Das sind so Themen, die Armin Laschet jetzt genannt hat und eben in einer Art Wahlkampfrede dargelegt hat.
Gleichwohl soll es halt keine Entscheidung sein, wohl aber eine Empfehlung. Was heißt denn das jetzt für die Schwesterpartei CSU? Dort kommt ja das Präsidium am späteren Nachmittag in München zusammen.
Ja, das ist tatsächlich eine ganz interessante Frage. Also diese Rückendeckung ist ja sehr breit eben für Armin Laschet aus Präsidium, aus Vorstand. Das heißt eigentlich, dass diese komplette Parteispitze der CDU sich schon hinter Armin Laschet gestellt hat. Markus Söder hat ja gestern gesagt, die CDU muss am Ende entscheiden, ob sie ihn, also Markus Söder, oder ob sie Armin Laschet möchte. Jetzt ist die Frage, gilt dieses Votum der Parteispitze nicht eigentlich schon als Votum der CDU? Also wo kann es noch einen Punkt geben, wo die CDU sich möglicherweise umentscheidet und dann doch sich für Markus Söder entscheidet? Also das werden so Punkte sein, die man heute in der Präsidiumssitzung der CSU sicher noch diskutieren wird. Zu erwarten ist aber wohl auch, dass sich die CSU erstmal hinter Markus Söder stellen wird. Und dann wird man eben in den nächsten Tagen dann noch gucken, wie sich das Ganze dann am Ende wo das am Ende hinführt.
Gibt es denn überhaupt einen Fahrplan? Ja, so eine Art Verfahren in der Kandidatenfrage. Wie lange wird sich das hinziehen?
Ja, das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Bislang ist noch wirklich kein Fahrplan so richtig genannt worden. Also man hat das gestern schon gemerkt bei der Pressekonferenz nach der Klausur der Fraktionsspitzen, wo auch eben Armin Laschet und Markus Söder gesprochen haben. Da wurde mehrfach nachgefragt, na, wie sieht denn jetzt der Fahrplan aus? Wer soll denn dann entscheiden? Dann in den Interviews danach auch immer wieder Markus Söder, Armin Laschet angesprochen worden, welches Gremium denn nun ausschlaggebend ist. Es gab tatsächlich keine Antwort darauf. Also so einen richtigen Fahrplan scheint es da nicht zu geben. Von daher muss man sehen, wer am Ende diese Entscheidung tatsächlich trifft, ob das dann doch wieder Armin Laschet und Markus Söder zusammen zu zweit sind, muss man schauen. Markus Söder hat einen Zeitplan ungefähr genannt, so von 7 bis 10 Tagen. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sich das so ganz halten lässt, weil die CDU doch schon sehr drängt zu einer Entscheidung. Schwierig wird es, glaube ich, wenn man sich dafür Mittwoch oder Donnerstag aussucht. Das ist der Tag, an dem im Bundestag über das Infektionsschutzgesetz geredet wird. Das ist ja doch ein sehr wichtiges Gesetz. Und da wäre es dann doch schwierig, wenn das überlagert wird von einer Personalentscheidung, über die dann wieder alle berichten, anstatt über das Infektionsschutzgesetz.
Ständiges Thema sind ja die Umfragewerte von Söder. Und die sind nun mal besser als die von Laschet. Jetzt könnte man aber sagen, bei Laschet sind die Corona-Zahlen besser. Welchen Einfluss hat das Corona-Krisenmanagement der Ministerpräsidenten Laschet und Söder auf die Kandidatenfrage?
Nun ja, ich glaube, dass da steckt eine Stilfrage dahinter, die durchaus Einfluss hat. Also einmal Markus Söder, der eben, naja, schon mit sehr harter Hand versucht, in Bayern zu regieren, mit sehr klaren Aussagen auch vorangeht. Also ist die Frage, möchte man das? Möchte man so einen Typen, der so agiert, wie es Markus Söder tut? Oder vielleicht doch eben Armin Laschet, der dann doch manchmal so ein bisschen zaudernd dasteht, aber vielleicht andererseits auch wieder versucht, viele Stimmen einzubinden. Das war auch ein Thema jetzt eben oder eine Begründung in dieser Pressekonferenz. Das ist Integrative von Armin Laschet für viele dann doch wieder ein Grund, was sich hinter ihn zu stellen.
Die Kanzlerkandidatenkür. Vielen Dank, Katharina Hamberger, für die Hintergrundinfos. Es sollte ein schöner Städteurlaub werden und endete in einer Tragödie. Im vergangenen Oktober wurde ein 55-jähriger Mann aus Krefeld zusammen mit seinem Lebensgefährten bei einem Spaziergang durch die Dresdner Altstadt unvermittelt von einem 20-jährigen Mann mit einem Messer angegriffen. Der Krefelder starb, sein Begleiter wurde schwer verletzt. Der mutmaßliche Täter, ein junger Syrer. Er soll die beiden Männer aus Schwulenhass angegriffen haben. So sieht es die Bundesanwaltschaft, die den Mann angeklagt hat. Heute hat der Prozess begonnen in Dresden. Ich bin verbunden mit unserem Landeskorrespondenten Alexander Moritz. Herr Moritz, der Angeklagte ist im Gericht kein Unbekannter. Warum?
Abdullah A. saß bereits in Haft vor dieser Tat wegen Planung eines Selbstmordanschlags in Dresden und weil er Werbung für den IS gemacht hatte, für den Islamischen Staat. 2015 war Abdullah A. im Alter von 15 Jahren als Geflüchteter aus Syrien nach Deutschland gekommen, hat sich dann hier radikalisiert über islamistische Predigten, die er im Internet gesehen hat, und hat eben auch relativ jung schon diesen Entschluss zum Terrorismus gefasst, wollte einen Märtyrertod sterben, wie er wohl selbst sagt. Diese Pläne wurden damals aufgedeckt. Er saß in einer Jugendhaftanstalt, hat dort dann mehrfach noch JVA-Beamte angegriffen, weswegen die Haft verlängert wurde. Trotzdem endet eine Haftstrafe irgendwann, Ende September 2020 war das. Und wenige Tage, nachdem er freigelassen worden war, kaufte er sich mehrere Messer, ging damit durch die Dresdner Innenstadt und suchte sich dort leider mit Erfolg seine Opfer. Die Polizei und der Verfassungsschutz hatten ihn zwar im Blick, er war als islamistischer Gefährder bekannt, wurde auch observiert, allerdings nicht 24 Stunden um die Uhr. Deswegen konnte diese Tat nicht verhindert werden. Da wird die Frage in diesem Prozess auch noch sein, ob es wirklich so ist, ob die Polizei nicht mehr hätte tun können, um die Tat vielleicht doch zu verhindern. Auch warum die Ermittler damals 3 Wochen brauchten, um von der Tat dann mit Hilfe von DNA-Spuren auf diesen eigentlich bekannten Gefährder zu kommen. Seit der Tat, also seit den 3 Wochen danach, wurde er dann festgenommen. Seitdem sitzt er in Haft beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Die Bundesanwaltschaft hat dieses Verfahren übernommen, weil das Ganze eben als islamistischer Terrorakt gewertet wird. Und nun wird ihm in Dresden der Prozess gemacht wegen versuchten Mordes, vollendeten Mordes und gefährlicher Körperverletzung.
Hat sich der Angeklagte heute überhaupt im Gericht dazu geäußert?
Nein, er wurde vorgeführt, saß dort aber dann schweigend auf der Anklagebank. Er würde gar nichts sagen, hat sein Anwalt dann verkündet. Wer allerdings gesprochen hat, wer jetzt den ganzen Vormittag vernommen wurde, das war ein psychologischer Gutachter. Der hat mit dem Angeklagten gesprochen und dem hat der auch sehr freimütig, lange und offen über die Tat und auch seine Motive berichtet. Und der Gutachter hat das heute vor Gericht geschildert. Einigermaßen unglaublich war das, wenn man da so zugehört hat. Das Ganze war ein völliges Tateingeständnis. Also er hat die Tat begangen. Er hat das aus islamistischen Motiven getan. Er wollte Ungläubige töten, weil er sich im Kampf für den Islam sieht und auch sagt, dass man hier als Muslim überhaupt nicht leben könne in Deutschland. Das sei demnach ein Kampfgebiet und das Töten von Menschen sei legal. Dazu kommt noch eine homophobe, homofeindliche Komponente. Er hat sich diese beiden Männer, die dann Opfer seines Anschlags wurden, nicht in erster Linie gezielt ausgesucht, sondern den Tatvorgang hat er so geschildert, diesem Gutachter, dass er an dem Tattag durch die Stadt gegangen sei, mehreren Personen gefolgt ist, von denen er ihn immer wieder abgelassen hat. Und als er dann diese beiden Männer, die offensichtlich ein schwules Paar waren, entdeckt hat, dann hat er sie verfolgt und ihnen dann tatsächlich von hinten 2 Messer in den Rücken gerammt, woran eines der Opfer gestorben ist, das andere konnte schwer verletzt nur überleben.
Also dieser offensichtliche Schwulenhass spielt durchaus jetzt eine wichtige Rolle im Prozess, aber kurz nach der Tat war dieses Motiv zunächst völlig unklar, richtig?
Das ist richtig, auch deswegen, weil es durch die Ermittlungsbehörden, Polizei und auch durch die Justiz nicht kommuniziert wurde. Offiziell aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes der Opfer. Allerdings gab es damals schon politische Kritik daran, weil man das als Verschweigen eines möglichen Tatmotivs empfunden hat. Es gab hier in Dresden eine Mahnwache des Christopher Street Day Vereins. Da wurde eben gesagt, diese Menschen, als es dann bekannt geworden ist durch Medienberichte, würden dadurch ein zweites Mal zu Opfern gemacht, indem sie totgeschwiegen werden. Allerdings ist auch klar, das Ganze ist nicht nur ein homofeindlicher, sondern eben auch ein islamistischer Anschlag, der dort geschehen ist.
Wie geht es nun weiter im Prozess?
Die Tat hat er im Prinzip eingeräumt, wenn auch nur mittelbar durch den Gutachter. Es geht jetzt um die Frage der Schuldzumessung. Da geht es um die Frage, ob er eben nach Jugendstrafrecht oder doch nach Erwachsenenstrafrecht mit möglicher anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilt wird. Es werden noch einige Gutachter gehört, die Ermittler müssen noch aussagen. Und dann wird es wahrscheinlich in den nächsten Wochen ein Urteil geben, wobei bei solchen radikalisierten Tätern natürlich auch die Frage ist, was langfristig eine Lösung sein kann. Denn es sieht nicht so aus, dass er durch die Haft irgendetwas an seiner Einstellung ändern wird.
Prozessauftakt in Dresden nach dem tödlichen Messerangriff auf ein schwules Paar. Unser Landeskorrespondent Alexander Moritz berichtete. Testen für den Präsenzunterricht. Wie läuft das in Sachsen-Anhalt? Mehr dazu gleich bei Campus und Karriere mit meiner Kollegin Stefanie Gebert. Am Mikrofon von Deutschland heute verabschiedet sich Claudia Hennen. Danke, dass Sie dabei waren.